mit Frauen. Und wenn uns noch etwas auffällt, hilft uns das, das Ganze noch besser einzuordnen. Maria, die Mutter Jesu, da geht es also um eine Hochzeit. Da geht es also um eine glückliche, im Zusammenhang um eine glückliche Beziehung von einem Mann und einer Frau. Und da gibt es diesen Dialog. Aber wenn wir dann den zweiten Dialog anschauen werden mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, da haben wir eine Frau, die war verheiratet. 5 Mal. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Den dürftest du gar nicht anrühren. Sie lebt im Konkubinat. Also, es geht auch um das Thema Beziehung. Aber nicht so glücklich wie bei der Hochzeit von Kana. Ja? Und dann drittens, Johannes 8, die Ehebrecherin. Das war auch eine Frau, die war verheiratet und immer noch. Aber sie hat die Ehe kaputt gemacht. Und auf der Tat selbst wurde sie dann hergebracht zum Tempel. Und wenn wir dann weiterschauen, viertens das Gespräch mit Martha. Da geht es um eine Frau, die war nicht verheiratet. Die war ledig. Und sie lebte mit ihrer Schwester und mit ihrem Bruder zusammen in einem Haus in Bethanien, auf dem Ölberg. Und diese schöne Geschwisterbeziehung wurde zerbrochen durch den Tod von Lazarus. Geht auch da wieder um Beziehungen. Und, aber eben hier jetzt eine andere Situation, eine Frau, die ledig ist. Und genau so beim nächsten Dialog, Maria, die Schwester von Martha, auch sie war ledig. Und sie hat diesen wertvollen Bruder verloren durch den Tod. Und dann sechstens Maria, die Mutter Jesu. Weil wir sehen, wie der Herr Jesus am Kreuz das regelt, dass Johannes, der Jünger Johannes, sie für eine Zeit zu sich nahm, um über dieses schreckliche, Leiden den Sohn, 33-jährig, am Kreuz zu verlieren, hinwegzukommen. Aber man fragt sich, warum musste das Johannes tun? Da wäre doch auch noch Josef. Ja, aber wir sehen in den Evangelien, wo es da geht um die 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus, da ist Josef nie erwähnt. Die Mutter wird erwähnt, die Brüder, die Schwestern, alles wird erwähnt, also Halbbrüder, Halbschwestern, wird erwähnt, aber nicht Josef. Und das führt uns zum Schluss, sie war verwitwet. Da geht es auch wieder um das Thema Beziehungen, aber eben, wenn der Mann gestorben ist und der Herr Jesus, das Wort Gottes, kommt und spricht in alle diese Situationen hinein, wo man auch stehen mag, er hat das Wort von Gott. Denn er selber ist das Wort Gottes. Und dann siebtens Maria Magdalena, diese Frau, die weint im Garten und sie meint, der Gärtner hätte den Leib des Messias weggetragen. Und sie weint und sagt, man hat meinen Herrn weggenommen. Auch diese Frau hatte als einzige wertvollste Beziehung die Beziehung zum Erlöser, zum Messias. Und jetzt kam dieser Tod, den sie nicht verstehen konnte. Und sie sagten, haben meinen Herrn weggenommen. Und dann kommt das Wort Gottes. Der Jesus als der Auferstandene begegnet ihr im Garten von Golgatha. Also auch da sehen wir wirklich ein Ordnungsprinzip, ein göttliches, wie man heute sagt, Design auf Englisch. Ja? Das heißt also, dass da Strukturen drin sind, die auf einen göttlichen Plan hinweisen. Wenn wir schon bei diesen siebener Zahlen sind, dann ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Erstens, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, 35. Und dann, ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12 und 9, Vers 5. Ich bin die Tür der Schafe, Johannes 10, 7 und 9. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, 25. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Und schließlich, ich bin der wahre Weinstock, Johannes 15, 1. Und immer ich bin. Ja, aber das ist ja genau das Thema vom Johannesevangelium. Ich bin, der ich bin. Wir haben das gestern gesehen. Ho-on, der Seiende. Oder eben einfach ich bin. Ego eimi. Das kommt so im Johannesevangelium vor wie in keinem anderen Evangelium, nicht wahr? Warum? Weil hier der ich bin vorgestellt wird. Und wir haben gesehen gestern, das hat einen ganz bestimmten Sinn. Das bedeutet eben, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde, und so weiter. 9 Übersetzungsmöglichkeiten, um klarzumachen, er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, das ist Hebräer 13, 8. Das ist eine Umschreibung des Gottesnamens, Yahweh. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Oder in Offenbarung 1 und dann auch Offenbarung 4 am Schluss. Gott wird genannt, der da war und der da ist und der da kommt. Auch das ist eine Umschreibung des Namens Gottes. Er steht über der Zeit, er ist der Zeit nicht unterworfen. Darum sagt Petrus in 2. Petrus 3, 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag, oder ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja? Das heißt, dass Gott dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen ist. Wir schon, weil wir sind Geschöpfe. Und wir wurden in diese Welt hinein erschaffen, die mit der Zeit begonnen hat, im Anfang. Aber gar nicht Zeit. Aber Gott selber ist eben der Zeit nicht unterworfen, weil er ja allgegenwärtig ist. Er muss nicht von A nach B gehen. Ja, wir sind immer der Zeit unterworfen. Aber Gott ist überall. Und er ist der Zeit nicht unterworfen. Und darum ist er eben der Ich Bin, der ich bin. Aber wenn jemand die Frage hat, ja, wenn Gott sagt, ich bin, hat mich gesandt, soll Mose den Israeliten sagen. Ja, aber ich bin was? Lies das Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür der Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Da wird uns eben erklärt, wer Gott ist. Ja, und der Herr Jesus ist eben dieser Gesandte aus Hiob 33, der erklärt und auslegt, was in dem Ich Bin verborgen ist. Also das ganze Johannesevangelium ist davon geprägt, das Wort kam in diese Welt und hat zu uns gesprochen. Und jetzt ganz wichtig, warum wird der Herr Jesus das Wort genannt, warum nicht der Vater? Ich glaube, wir haben gelesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Der Vater wurde nicht Mensch, auch der Heilige Geist nicht, aber der Sohn wurde Mensch. Warum? Weil Gott, der dreieine Gott, sich immer offenbart durch den Sohn. Und darum heißt es in 1. Johannes 2, wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Aber es heißt nie, wer den Vater hat, der hat auch den Sohn. Das geht gar nicht, weil Gott sich über den Sohn offenbart. Und darum sagt der Herr Jesus bei dem 6. Ich bin Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Darum, wenn man auf der Straße ist, mit jemandem spricht und der sagt, Gott, das ist in Ordnung für mich. Aber Jesus kann ich nichts anfangen mit. Ja, das geht gar nicht. Muss man erklären. Zu Gott kann man nur kommen durch Jesus Christus. Und darum wird er übrigens in Kolosser 1, Vers 15, wo er vorgestellt wird als der Schöpfer aller Dinge, er, der Sohn, da wird er genannt, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Nicht ein Bild, das Bild des unsichtbaren Gottes. Schlag auf, Kolosser 1, Vers 15. Da geht es um den Herrn Jesus, in dem wir die Erlösung haben. Vers 14, die Vergebung der Sünden. Und dann Vers 15, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, der Einzigartige vor aller Schöpfung. Warum? Vers 16 erklärt, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Darum ist er der Erstgeborene. Das heißt, der Erstrangige in seiner Art vor aller Schöpfung, denn er hat die ganze Schöpfung gemacht. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das sind verschiedene Abstufungen von Engeln. Die Thronengel, die Cherubim um den Thron Gottes im Himmel. Und dann eben die Herrschaften, die Fürstentümer und Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und damit wird also klar, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist in seiner absoluten Gottheit unnahbar. Aber Gott wollte sich mitteilen. Und das ist geschehen durch den Herrn Jesus. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Sohn die Welt erschaffen hat. Nicht der Vater. Ich habe gestern gesagt, 1. Korinther 8, Vers 6, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Vater hat die Pläne gefasst, aber der Sohn hat es ausgeführt. Und der Sohn hat die Welt erschaffen. Und auch die entferntesten Galaxien hat er erschaffen. Das Wort. Alles ist durch ihn ins Dasein gekommen. Und das ist darum, weil Gott sich immer über den Sohn mitteilt. Und jetzt wird auch klar, warum der Sohn in die Welt gekommen ist. Weil er Gott offenbart. Und man kann Gott, den Vater und auch den Heiligen Geist nur kennen durch den Sohn. Es gibt keinen anderen Weg. Und was uns auch noch begleiten wird durch das Johannesevangelium, ist das Problem von Verständnisschwierigkeiten. Immer wieder im Johannesevangelium sieht man, dass der Herr Jesus falsch verstanden wird. Aber das ist ja das, was wir auch immer erleben. Natürlich, das Wort ist das Idealste, um uns mitzuteilen. Aber wer muss nicht darüber klagen? Ich habe das so gesagt, aber ich habe das nicht so gemeint. Und ich bin missverstanden worden. Das liegt im Wesen der Sprache. Missverständnis. Warum? Wenn man mit Google Translation einen Brief schreiben will, an irgendeine Person in Sao Paulo, Brasilien, und man kann selber nicht Portugiesisch, ja, dann kann man das auf Deutsch schreiben und mit Google Translation übersetzen. Aber das ist ganz gefährlich. Weil Google weiß nicht genau, was wir meinen. Und es ist ja so, ein Wort im Wörterbuch hat dann auf Portugiesisch eine ganze Reihe von Bedeutungen. Und diese Vieldeutigkeit eines einzelnen Wortes ist ein Problem. Und Google nimmt dann irgendetwas und das kann in bestimmten Zusammenhängen ganz dumm herauskommen. Ja? Ja, ich meine, wenn man fragt, hast du auch Aufnahmen und Google Translation übersetzt das, hast du auch Bilder, aber man wollte eine Aufnahme von einem Vortrag. Ja, das ist nicht so schlimm. Aber man kann sich vorstellen, es gibt ganz andere Dinge, da kann es wirklich dann dumm herauskommen. Also diese Vieldeutigkeit der Wörter in der Sprache ist ein Problem. Aber wir sollten nicht zu sehr klagen über das. Oder überhaupt nicht. Denn das hat Gott ganz bewusst so gemacht, dass ein Wort, muss man verstehen, wie ein Bedeutungsfeld. Ja, so ein Feld und da sind verschiedene Bedeutungen drin. Das ist ein Wort. Gott hätte die Sprache auch so erschaffen können, dass jedes Wort nur eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Ja? Aber dann hätten wir ein Riesenproblem, weil wir dann etwa 50 oder 60.000 Wörter aktiv beherrschen müssten. Und das kann keiner von uns. Wirklich, das kann keiner. Das ist im Prinzip genau das Problem mit den chinesischen Schriftzeichen. Ja, ein Arzt, der kann vielleicht 6.000. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber Leute, die nicht studieren durften, die wissen viel weniger. Und das ist das Problem mit diesen Zeichen. Niemand kennt alle Zeichen. Und bei der Sprache ist es eben genau so. Niemand kennt 50 oder 60.000 Wörter und da könnten wir gar nicht richtig sprechen. Aber dadurch, dass eben ein Wort mehrere Bedeutungen hat und je nach Zusammenhang merken wir, jetzt ist das gemeint oder jetzt ist das gemeint, vereinfacht das und, nicht wahr, ein normaler Mensch, auch ein gebildeter Mensch, der hat einen Wortschatz von einigen tausend Wörtern, die aktiv sind. Und dann gibt es noch solche, die passiv, ja, wenn man das hört, versteht man das. Aber man wäre nie auf die Idee gekommen, dieses Wort in einem Brief oder einem Vortrag zu verwenden. Also viel, viel kleiner. Und darum hat Gott die Sprachen so geschaffen, mit dieser Vieldeutigkeit. Und meistens wird die Vieldeutigkeit durch den Zusammenhang neutralisiert, sagt man. In der Sprachwissenschaft. Und dann gibt es aber doch Situationen, wo eben Sprecher und Hörer jetzt nicht das Gleiche meinen bzw. verstehen. Und schauen wir im Johannes Evangelium. Ich habe hier 10 Beispiele zusammengestellt. Das beginnt schon in Johannes 2 bei der Tempelreinigung. Der Jesus treibt diese Verkäufer aus dem Tempel hinaus, die Lärm machten, so dass die Heiden im Frauenvorhof gar keine Ruhe hatten, um Andacht zu haben für das Gebet vor Gott. Und dann kommen die führenden Juden zu ihm, Johannes 2, Vers 18. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Hier noch eine Erklärung nebenbei. Im Johannesevangelium lesen wir immer wieder die Juden, die Juden. Das ist in Matthäus nicht so, Markus auch nicht, Lukas auch nicht, aber Johannes. Was heißt das, die Juden? Und ich gebe gleich einen Schlüssel und dann kann man das beim nächsten Mal durchlesen des Evangeliums, kann man das nachprüfen. Es geht jedes Mal auf. Die Juden sind immer die führenden Juden. Also die Mitglieder des obersten Gerichtshofes, des Sanhedrins, die führenden Priester und so weiter, das sind die Juden. Ja, darum wird zum Beispiel in Johannes 11 unterschieden zwischen Lazarus, Maria, Martha und die Juden. Die waren ja auch Juden, natürlich. Aber die Juden sind immer die führenden Juden. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Sehen wir. Missverständnis mit dem Wort Tempel. Der Jesus sagt, brech diesen Tempel ab. Und er war ja im Tempel zu Jerusalem, im zweiten Tempel. Aber er meinte, brech diesen Tempel ab. Er meinte seinen Leib, nicht den Tempel aus Stein. Und die führenden Juden haben gesagt, ja, 46 Jahre hat man diesen Tempel gebaut. Ich war der zweite Tempel, wurde ja gebaut nach der Rückkehr aus Babylon, Esra 3. Kann man das nachlesen. Und dann wurde er aber durch die Jahrhunderte baufällig. Und schließlich hat König Herodes den Juden gesagt, ihr dürft den Tempel umbauen und ich bezahle das. Er hatte enorme Geldeinkünfte, zum Beispiel durch die Minen auf Zypern, die Kupferminen. Der war steinreich. Und er offerierte, um sich beliebt zu machen, weil er so ein böser Mann war und darum gehasst war, offerierte dem jüdischen Volk, sie dürfen das machen, er zahlt. Und die haben ihm natürlich überhaupt nicht vertraut. Und die haben gesagt, ja, dann werden wir den Tempel abbauen. Und dann plötzlich kommt der Befehl, wir dürfen nicht mehr aufbauen. Wir wollen den Tempel nicht umbauen. Und dann sagt er, ihr könnt alle Steine, alles bereitstellen. Und erst wenn das alles bereit ist, dann abbrechen und sofort umbauen. Und dann war man bereit. Das war um 19 vor Christus. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet das. Und dann gab es aber noch etwas Verzögerung. Und wenn man dann rechnet den Beginn, 18 vor Christus, dann kommen wir auf das Jahr 29 mit den 46 Jahren. Aber man muss wissen, in der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Also von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist in der Geschichte nur ein Jahr. In der Astronomie ist das dann immer ein Jahr verschoben. Also 18 vor Christus wäre eben astronomisch 17 vor Christus. Da hat man einen Nullpunkt. Aber so haben wir hier nochmals einen Hinweis. 29 nach Christus, die Zeit von dem Passafest hier, das ist korrekt. Also wir haben gesagt, 46 Jahre hat man an diesem Tempel umgebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und Johannes fügt dann erklärend hinzu für die Leser des Evangeliums, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Und er macht klar, auch die Jünger haben das damals nicht richtig verstanden. Erst nach der Auferstehung wurde ihnen das klar. Also wir haben hier ein Missverständnis um das Wort Tempel. Was bedeutet dieser Tempel? Nun, man hätte wissen können aus Jesaja 8, Vers 14, dass der Messias Gottes Tempel sein wird. In Jesaja 8, Vers 14, das ist eine Stelle, die auch durch die rabbinischen Kommentare so erläutert wird, hier ist von dem Messias die Rede. Das war also im Judentum eine bekannte Sache. Und da steht in Jesaja 8, Vers 13, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Da wird von dem Messias gesagt, er wird zum Heiligtum sein. Das heißt also, wenn der Messias kommt, in ihm wird Gott auf eine ganz besondere Weise hier gegenwärtig sein. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es, dass die ganze Fülle der Gottheit in dem Herrn Jesus wohnt, leibhaftig. Er als Mensch mit Leib. Da war die ganze Fülle der Gottheit, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist die Fülle der Gottheit. Und wenn er, der Messias, kommen würde, dann würde er zum Heiligtum sein. Das heißt, der Tempel und auch schon die Stiftshütte war eigentlich nur ein Hinweis, ein symbolischer Hinweis auf den Messias, der Tempel Gottes sein würde. Und darum, wenn der Herr Jesus spricht, brecht diesen Tempel ab, dann werden Sie sich fragen, er meint der jetzt den zweiten Tempel in Jerusalem, den wir 46 Jahre umgebaut haben? Oder meint er sich selber, weil er sich ja versteht als Messias? Und wir sehen, das gab ein Missverständnis. Aber was fällt uns auf? Wenn es ein Missverständnis gibt, dann was soll man machen? Nachfragen. Wie meinst du das? Aber das haben sie nicht gemacht. Und es gibt Missverständnisse unter Menschen, weil man etwas nicht versteht. Aber das ist eigentlich ziemlich normal. Das geschieht nicht ständig, aber ab und zu. Wenn der Kontext eben nicht ganz neutralisiert, ja, die Vieldeutigkeit. Aber dann ist es ganz wichtig, man muss mal zurückfragen, wie hast du das gemeint? Und dann erklärt man. Und was ist der Grund, warum sie nicht gefragt haben? Ja, es wird deutlich, sie hatten eine Feindschaft gegenüber dem Herrn Jesus. Und das ist genau das, was wir in der Einleitung des Johannesevangeliums finden, in Johannes 1, Vers 4. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist ein Beispiel. Die haben ihn nicht verstanden, weil sie das Licht scheuten, nicht haben wollten. Und weiter haben wir in der Einleitung in Johannes 1, Vers 10, Vers 11, er kam in das Seine. Das heißt, er kam ins Land Israel. Das ist sein Land, weil er der Schöpfer ist, sagt Vers 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, ins Land Israel. Und die Seinen, das sind die, die zu seinem Volk, zu seinem auserwählten Volk gehören, nahmen ihn nicht an. Und da haben wir es. 46. Und du willst. Und sie fragen nicht zurück. Aber dann heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und Johannes erklärt, die Jünger haben es auch nicht verstanden, sofort. Aber nach der Auferstehung haben sie es verstanden. Das sind eben die Kinder Gottes. Die, die wirklich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, neues Leben bekommen haben, denen wird das klar gemacht. Nicht unbedingt sofort, nicht wahr? Wir haben als Gläubige ständig Verständnisschwierigkeiten. Und manchmal gibt der Herr uns sofort Licht und manchmal müssen wir auch jahrelang warten. Und manchmal sogar, bis wir in der Herrlichkeit sind, wo die letzten Fragen beantwortet werden. Aber die werden beantwortet. Und hier sehen wir also, die bekamen dann die Klarheit, das sind eben Beispiele für die Kinder Gottes, die ihn aufgenommen haben. Und jetzt nochmal die Frage, wenn es Dialogschwierigkeiten gibt, Missverständnisse, muss man zurückfragen. Aber was motiviert uns zurückzufragen? Liebe. Liebe ist eine ganz wichtige Motivation. Wenn man jemanden liebt, möchte man ihn verstehen. Wenn man merkt, ich verstehe ihn nicht, dann drängt die Liebe, weil ich möchte Harmonie, ich möchte klare Verständnisse haben. Fragt man zurück und vielleicht nochmals, bis es klar ist. Und da sehen wir ein ganz wesentlicher Punkt, um eben den Herrn Jesus zu verstehen, ist, man muss ihn lieben. Ich nehme das schon mal vorweg. In Johannes 8 stellt der Herr Jesus eine ganz interessante Frage. Auch wieder gegenüber seinen Feinden. Johannes 8, Vers 43. Er sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Das ist die Frage. Warum? Das Wort, das im Anfang war, stellt die Frage, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Und dann gibt er die Antwort, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich der Sünde? Das ist der Punkt, warum sie ihn nicht verstehen konnten. Und wir sehen jetzt auch, wie können wir den Herrn Jesus verstehen, wenn wir ihn lieben? Und wenn wir etwas nicht verstehen, ihn wieder fragen. Wie muss ich das verstehen im Wort? Und dann gibt er uns eben Klarheit. Und ein zweites Beispiel, Johannes 3, da kommt ja nachts Nikodemus, zu dem Herrn Jesus. Und zwar mit einem riesigen Lob. 3, Vers 2. Ich lese schon von Vers 1. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Großartiges Lob, ja? Als Eröffnungsbegrüßung. Und der Jesus geht überhaupt nicht darauf ein, sondern sagt in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Herr Jesus spricht über Wiedergeburt. Aber das ist ein schwieriger Ausdruck, nicht wahr? Wenn ich den Ausdruck Wiedergeburt verwende, ja, dann können einige auf dem Livestream denken, was ist der? Ist der doch irgendwie hinduistisch beeinflusst oder buddhistisch? Wiedergeburt? Ja, und als der Jesus ihm das gesagt hat, ihr müsst von Neuem geboren werden, dieser Ausdruck war nicht klar, von Neuem geboren werden. Aber was tut Nikodemus? Ja, Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Übrigens, wenn er sagt, kann er etwa, dann will er damit sagen, diese Frage muss man mit Nein beantworten. Ist auch in Griechisch so. Also, wenn man da hier liest im Griechischen, ist sofort klar, diese Frage muss ich sagen, nein. Also Nikodemus sagt, wie kann das sein, wiedergeboren werden? Man kann doch nicht wieder in die Mutter zurück und geboren werden. Das geht ja nicht. Also es muss eine andere Antwort sein. Aber sieht man, er als ein Oberster der Juden, das heißt, dieser Ausdruck Oberster der Juden bedeutet Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes von 71 Richtern, höchsten Richtern Israels. Der 71. oder man sollte besser sagen, der erste von diesen 71 war der hohe Priester, damals Kaiaphas. Und er war einer von diesem Gremium. Unglaublich. Und der kommt nachts. Und was sagt er? Wir wissen. Das war diesen Männern allen sehr nahe. Wir wissen. Sie betrachteten sich auch als die, die das meiste Wissen haben. Und jetzt kommt er aber sogar mit einem Lob. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Das war schon speziell, weil der Herr Jesus war ja nicht ein ordinierter Rabbi. Ich war alle Rabbiner im Judentum, die brauchen eine Ordination mit Handauflegung von einem ordinierten Rabbi. Man kann nicht einfach so Rabbi sein. Aber der Herr Jesus hat sich nie ordinieren lassen, weil das auch gar nicht biblisch ist. Aber man hat es so gemacht. Und er ist herumgereist, hat in dieser Zeit begonnen zu predigen und war kein ordinierter Rabbi. Das war skandalös, kann man sagen. Und jetzt kommt ein Mitglied des Sanhedrins und sagt: Rabbi, das ist sehr, sehr speziell, dass er ihn mit diesem Titel anspricht. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Und der Herr Jesus sagt, schau mal, wichtiger ist jetzt das Thema Wiedergeburt. Es ist für ihn nicht klar. Und dieser Mann, der so viel weiß, der Jesus nennt ihn später, du bist der Lehrer Israels. Vers 10. Der Lehrer ist nicht ein Lehrer, der Lehrer Israels. Das war eine der ganz großen Leuchter Israels damals. Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Und hier eben, Nikodemus hat die Bescheidenheit zu fragen, wie kann ein Mensch geboren werden? Und dann erklärt das der Herr Jesus. Ich war in Vers 5, sagt er, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also bei der natürlichen Geburt, da kommt aus einem Menschen hervor, aus Fleisch, und man wird geboren, eben auch wieder mit Fleisch. Aber dann sagt er, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also er erklärt ihm, es geht hier um eine geistliche neue Geburt. Aus Wasser und Geist, und wir werden dann später noch sehen, da spielt der Herr Jesus an auf Hesekiel 36, wo im Alten Testament die Wiedergeburt erklärt wird. Dass Israel einmal für die Zeit der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit und für das tausendjährige Reich eine nationale Wiedergeburt erleben wird. Ganz Israel. Das wird beschrieben in Hesekiel 36. Und zwar eben aus Wasser und Geist. Und der Herr Jesus sagt, das brauchst du jetzt. Sonst kannst du nie ins Reich Gottes, ins Friedensreich des Messias kommen. Aber dieser Mann fragt nach. Und also wir sehen, hier stellt er zwei Fragen. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Und dann erklärt eben der Herr Jesus die Wiedergeburt und sagt noch weiter in Vers 7, verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er kommt nicht raus. Was macht er? Er stellt wieder eine Frage. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Er stellt die Frage. Und das ist der Schlüssel, warum schließlich dieser Nikodemus zum Glauben kommt. Und schließlich auch aus der Verborgenheit hervorkommt und sich zu dem Gekreuzigten bekennt. Und da kommen wir dann später dazu, Johannes 19, wo er mit Josef von Arimathia eben sich auf die Seite des Herrn Jesus stellt und ganz teure Salben zur Verfügung stellt für das Begräbnis. Er hat gefragt. Das ist der Schlüssel. Wenn etwas nicht klar ist, nachfragen und nochmals nachfragen und nochmals fragen. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Beispiel, Kapitel 4. Da geht es um die samaritanische Frau. Aber welch ein Gegensatz. Das war nicht eine Frau, die sagte, wir wissen. Ja? Und dieser Frau sagte der Herr Jesus nicht, du bist die Lehrerin der Samaritaner. Nein. Sondern der Herr Jesus ist gar nicht überrascht, dass sie Dinge nicht weiß. Aber er spricht mit ihr. Und zuerst hat er ja gebeten, dass sie ihm zu trinken gibt am Brunnen. Wir können aufschlagen, Johannes 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Sehen wir, das Wort, das im Anfang war, spricht ganz persönlich mit einer Frau. Und da sollte niemand dabei sein. Die Jünger mussten einkaufen gehen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Und Johannes erklärt, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Sie war völlig überrascht, dass ein Jude von einer samaritanischen Frau so einen Dienst erbittet. Und sie versteht das nicht. Was macht sie? Sie stellt eine Frage. Warum machst du das? So einfach, wenn man das Verhalten von einer Person nicht versteht. Man kann ja mal fragen. Eine erste Frage. Und wenn wir weiterlesen, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, das ist der Heilige Geist, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Merken wir was? Der Herr Jesus stellt sich vor, wenn du wüsstest, aber sie wusste es ja nicht, wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, wenn sie wüsste, dass der Memrad Adonai vor ihr steht, beziehungsweise da sitzt beim Brunnen. Ja, das Wort, das im Anfang war, durch das alles entstanden ist, das Wort, das Fleisch wurde, kommt jetzt nach Samaria an den Brunnen von Jakob und spricht zu dieser Frau allein. Und er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Gib mir zu trinken. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Also für sie ist es auch wieder jetzt ganz erstaunlich. Zuerst bittet er ja mich, weil ich ja mit Schöpfgefäß hier am Brunnen bin, gib mir zu trinken. Und dann sagt er, eigentlich hättest du mich bitten sollen, wenn du wüsstest, wer ich bin. Nicht irgendein Jude. Sie dachte, irgendein Jude. Das sah sie von den Kleidern her. Aber er sagt, dann würde ich dir lebendiges Wasser gegeben haben. Und sie versteht das nicht. Und sie sagt, aber du hast kein Schöpfgefäß. Und der Brunnen ist tief. 41 Meter. Also heute, wenn man ausmisst, ist er nur 23 Meter. Aber im 19. Jahrhundert hat einer den Brunnen ausgemessen, dann kam er auf 41. Ja, und in der Zwischenzeit haben die Leute ja, und andere wieder. Der Brunnen wurde aufgefüllt mit Schutt. Sollte man mal alles entfernen. Ja, ist schon heute eindrücklich. Aber ich mache das jeweils nicht mit Steinen, sondern mit einem Trinkgefäß, Wasser füllen und dann da hört man es. Wow, und die Leute sind alle erstaunt, so tief. Ja, 23 Meter. Aber das ist nur die Hälfte von dem, was war. Und sie sagt, der Brunnen ist tief. 41 Meter ist nicht schlecht, oder? Und woher hast du das lebendige Wasser? Also sie stellt eine zweite Frage. Und noch mehr, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Eine dritte Frage. Und sie sagt, aber wie kannst du da höhere Ansprüche haben als dieses Wasser? Ich meine, schon für Vater Jakob, den Stammvater des Volkes Israel, war dieser Brunnen genug. Sie versteht nicht, aber darum fragt sie. Und wie viele Fragen? Drei Fragen. Wie viele Fragen haben wir bei Nikodemus gefunden? Drei Fragen. Das ist irgendwie interessant, dass Johannes diese Dialoge so nebeneinander stellt. Johannes 3 mit einem Mann ganz da oben und Johannes 4 mit einer Frau, die hätte gesagt, ich bin ganz da unten. Fünfmal war sie verheiratet. Der, den sie jetzt hatte, war gar nicht ihr Mann. Und sie kam extra um die sechste Stunde. Das ist übrigens nicht 12 Uhr. In Johannes haben wir, wie wir noch sehen werden, eine andere Zählung, nämlich die Zählung ab Mitternacht, wie wir das heute in unserem Zählsystem haben. Das war also 7 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, ganz früh, wo die Leute noch nicht rausgingen zu den Brunnen. Da gingen sie hin, die wollten auch niemandem begegnen. Und der Jesus kam ja durch die ganze Nacht hindurch reisend an diesen Ort. Wir haben gelesen in Vers 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Und er kommt dahin, ermüdet von der Reise und setzt sich so an der Quelle nieder. Der Herr Jesus hatte eine Nachtwanderung hinter sich. Nicht wahr? Normalerweise sind Juden, wenn sie von Judäa hinauf wollten, ich werde das später noch mit der Karte zeigen, aber jetzt mal andeutungsweise, sind sie durchs Jordantal oder ein anderer Umweg um Samaria herumgegangen nach Galiläa. Der Jesus ging ja von Judäa, Johannes 3, nach Galiläa. Und hier lesen wir, er musste aber durch Samaria ziehen. Und das ist nicht die geografische Bedingung. Denn normalerweise hat man eben das gerade umgangen, weil es gab damals eine Feindschaft zwischen diesen beiden Völkern. Wir werden später noch sehen, warum. Und so hat man also einander gemieden. Und es war für Juden gefährlich, durch Samaria zu ziehen. Und was ist das Beste, wenn man durch ein gefährliches Gebiet wandern muss? Nachts, dann schlafen die Feinde. Da hat der Herr Jesus diese Nachtwanderung gemacht. Um 6 Uhr morgens kommt er zum Brunnen und trifft nur diese Frau allein an. Also, jetzt wäre Zeit gewesen, um zu schlafen, oder? Nach einer Nachtwanderung. Der Herr Jesus sitzt hin und spricht mit dieser Frau. Unbedingt. Er musste. Das war, damit diese Frau das Heil bekommt. Muss das Wort, das Fleisch wurde, durch die Nacht wandern, zum Brunnen kommen, um mit dieser Frau zu sprechen. Sie versteht nicht, sie stellt Fragen. Genauso wie dieser Jude, ganz da oben. So auch die Samaritanerin, dieser Mann, dieser Frau. Es kommt gar nicht darauf an, welche Position wir in diesem Leben haben. Wir brauchen alle den Herrn Jesus, das Wort. Und dann erklärt der Herr Jesus diese Fragen, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quellt. Nicht wahr? Sie verstand nicht, was der Herr Jesus meinte mit lebendiges Wasser. Was meinst du damit? Und der Herr Jesus erklärt ihr, das ist eben nicht dieses natürliche Wasser, das man hier in diesem Quellbrunnen findet, sondern es ist ein geistliches Wasser. Nicht wahr? Viele Europäer, wenn sie das so lesen, denken vielleicht, diese Frau war ein bisschen beschränkt. Ich meine, er sagt ja lebendiges Wasser und sie meint, der Brunnen ist tief. Sie meint natürliches Wasser. Aber dann sind die Europäer auf der falschen Seite. Diese Frau, die verstand schon die Sprache. Mayim Chayim, Wasser lebendiges. So sagt man lebendiges Wasser auf Hebräisch. Das ist der normale Ausdruck im Althebräischen und auch Neuhebräischen heute für frisches Quellwasser. Das bedeutet nicht an sich etwas Geistliches, ja? Und sie sagt, ja, lebendiges Wasser. Wie geht das? Eben frisches Quellwasser. Und der Herr Jesus erklärt, mit diesem frischen Quellwasser meine ich eine geistliche Erfrischung. Aber eben der Begriff war nicht klar. Und sie fragt nach und dann wird alles klar. Und schließlich, wir kommen dann später noch zurück auf diese Geschichte, findet sie den Heiland der Welt, der nicht nur für Israel kam, sondern auch für die Samaritaner und für alle Völker. Wunderbar. Und sie wird dann auch gleich zur Zeugin für ihr Volk. Sie geht und gibt Zeugnis. Nikodemus geht und gibt nicht Zeugnis. Aber es braucht noch einige Zeit bei ihm, bis das Werk dann zum Ziel kam. Auch wieder ein Kontrast, ja? Der da oben, die da unten, aber der zeugt nicht, weil er sich vor den Menschen schämt. Und sie konnte gar nichts mehr verlieren. Und mutig steht sie hin und gibt Zeugnis. Und viele Samariter kommen dadurch zum Glauben. Nun, in Johannes 6, 52, der Jesus erklärt das Wunder der Brotvermehrung für die 5000, als er predigte in der Synagoge in Kapernaum. Und er sagt schließlich, ich bin das Brot des Lebens. Dieses Brotwunder wies darauf hin, dass er das Brot aus dem Himmel ist. Das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und er sagt, mein Fleisch und mein Blut ist wahrhaftige Speise, wahrhaftiger Trank. Lesen wir das direkt in Vers 54. Johannes 6, 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das fand ich schockierend, diese Rede in der Synagoge. Da spricht jemand über sein Blut trinken. Und wir wissen, wie unerlaubt es für einen Juden ist, Blut als Nahrungsmittel aufzunehmen. Ja, das sagt die Tora ganz klar, 3. Mose 17. Und Gott hat das übrigens auch schon für alle Völker bei Noah festgelegt. Man darf Tiere schlachten, aber man soll das Blut, das abgeflossen ist, nicht nochmals zurückholen als Nahrungsmittel. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wer mein Blut trinkt. Und schauen wir mal, was da steht in Johannes 6, Vers 59. Dies sprach er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, stoßt ihr euch daran? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Ja, jetzt sehen wir hier, der Herr Jesus erklärt in Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das darf man nicht wörtlich verstehen. Blut trinken, Fleisch essen. Sondern es bedeutet, wenn er dann eben als Messias sterben wird am Kreuz, wer ihn als Opfer im Glauben für seine Sünden in Anspruch nimmt, das heißt eben geistlich das Blut in Anspruch nehmen, das Opfer seines Leibes in Anspruch nehmen, das heißt voll aufnehmen, essen, das ist geistlich zu verstehen. Und sie haben sich geärgert, das so kann man nicht reden. Warum? Weil es Jünger waren, die ihm nachgefolgt waren, aber ohne wirkliche Umkehr und ohne wahren Glauben. Und da wird hier erklärt, wenn in Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Da müssen wir wissen, es gibt aber auch Jünger, die gehören nicht zu dieser Kategorie. Die haben ihn nur oberflächlich aufgenommen. Aber aufgenommen, das heißt nicht einfach so, wer möchte Jesus aufnehmen? Hand hoch, okay, du bist gerettet. So geht das nicht. Aber aufnehmen heißt eben aufnehmen und an den Sohn Gottes glauben und dieses Opfer in Anspruch nehmen. Und hier wird gezeigt, es gibt auch solche, die ihn nur äußerlich aufgenommen haben, aber da war kein echter Glaube da. Und die gingen dann wieder weg. Und die haben sich an seinem Wort gestoßen. Die stolpern über die Worte Gottes. Aber die wollten, die blieben. Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die Zwölf, auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Aber die wahren Gläubigen, diese Elf. Petrus ist da der Wortführer und sagt, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das Wort, das am Anfang war, Fleisch wurde, hat zu ihnen gesprochen, aber es gibt eben solche, nur äußerlich, die ärgern sich und solche, die verstehen nicht. Aber sie sagen, wir gehen doch nicht weg. Das war eine richtige Krisenzeit. Plötzlich gingen viele weg und sagten, jetzt reicht's. Also die sagen nicht Tschüss, aber Shalom. Und dann gibt es solche, die bleiben. Wir wissen, das sind Worte ewigen Lebens. Und der Herr Jesus erklärt ihnen, das ist Geist und Wahrheit. So muss man das verstehen. So, jetzt sind wir gekommen bis Beispiel 4 und heute Nachmittag gehen wir dann weiter 5 bis 10.